Ich möchte heute Morgen gerne mit euch einen Vers betrachten, den wir finden in Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27, Vers 45. Wir wollen uns beschäftigen mit dem Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Und wir lesen miteinander Matthäus Kapitel 27, Vers 45. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du König der Herrlichkeit, du wahres Licht von wahrem Licht. Wir beten dich an und wir danken dir, dass du das, was wir hier lesen, für uns getan hast und erduldet hast. Und wir bitten dich, Herr, lehre uns, es tiefer zu erkennen, damit wir dich viel mehr lieben und dich viel mehr ehren. Und so, Herr, erleuchte unsere Augen, um dein Leiden zu sehen, um dich zu verherrlichen, Herr, um deines Namens willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich glaube, es war das Jahre 1521, da machte sich der bekannte Seefahrer Ferdinand Magellan auf, segelte über den Ozean und hatte einen Plan. Er hatte ein langes Seil mitgenommen, ich glaube, das war ungefähr 700 Meter lang, und das wollte er den Ozean runterlassen. Das tat er mit einem Gewicht, ließ er diese Schnur immer weiter runter und irgendwann, ja, hat er gemerkt, es geht immer weiter, aber das Seil reicht gar nicht. So mit einem 700 Meter Seil hat er versucht, den Ozean zu vermessen. Mittlerweile wissen wir, dass es Stellen gibt, die 11 Kilometer tief sind. Nun, in ähnlicher Weise, und darum starte ich damit, glaube ich, geht es uns häufig mit dem Leiden Jesu Christi. Wir haben gar keine Ahnung, wie abgrundtief Christus eigentlich gelitten hat für uns. Und manchmal sind wir so töricht, dass wir die Passionsgeschichte, das Leiden Jesu Christi immer wieder hören und im Herrenmahl Sonntag für Sonntag nachdenken über sein Leiden. Und wir denken, wir hätten es nur ansatzweise schon ergründet. Wir glauben, wir hätten schon verstanden, was der Herr Jesus Christus da für uns erlitten hat. Und wenn wir so denken, sind wir töricht. Denn Christus hat viel tiefer gelitten, als du es dir auch nur ansatzweise vorstellen kannst. Und wenn man ihn dort, wie es beschrieben wird in den Evangelien, hängen sieht, wie er dort, wir haben noch vor kurzem den Psalm 22 miteinander studiert in den Gebetsstunden, wie er dort hängt, nicht wie ein Mann, sondern wie ein Wurm, wie das vorbeilaufende Volk, die Obersten des Volkes und die Verbrecher, wie sie ihn verspotten, und nun hängt er da zerschunden, durchbohrt, entblößt, zutiefst verachtet und verspottet und erniedrigt, und man möchte, wenn man es liest, lieber eingreifen und sagen, nun ist genug, nun lasst ab, er hat genug erlitten, tiefer kann man nicht sinken, schlimmer kann es nicht kommen. Oh, wir irren uns, und wir irren uns gewaltig. Wir denken, das wäre der tiefste Punkt am Kreuz, wie er dort hängt. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Hier geschieht etwas verborgen vor unser aller Augen. Etwas, was wir nicht ansatzweise erforschen können, was dort geschieht. Wie ist dieses Phänomen zu verstehen? Also Jesus wurde ungefähr um 9 Uhr am Morgen gekreuzigt. 3 Stunden lang wurde er verhöhnt und verspottet von den Menschen. Und nun um um 12 Uhr zur Mittagszeit, wo die Sonne am höchsten Punkt steht, bis circa 15 Uhr, also 3 Stunden lang, entstand plötzlich eine Finsternis. Die Sonne schien einfach nicht mehr, und zwar im gesamten Land. Was war da los und warum geschieht das? Es wurden über die Zeit hinweg so viele Theorien aufgestellt, um dieses Phänomen zu erklären. Vielleicht war das ein Sandsturm, der da aufkam, um die Sonne zu verdunkeln. Oder eine Sonnenfinsternis, das geschieht doch schon mal. Nun, ihr Lieben, eine Sonnenfinsternis geht nicht länger als einige Minuten. 3 Stunden ist wissenschaftlich gesehen eigentlich unmöglich. Und das Gleiche gilt von einem Sandsturm. Zudem ist diese Finsternis hier im ganzen Land gewesen. Und andere Quellen, die wir jetzt noch anführen könnten, und auch andere Textüberlieferungen, würden sogar sagen, dass es durch das gesamte Römische Reich ging. Also dieses Phänomen war viel zu lang und geografisch viel zu weit, als dass es irgendeinem Naturphänomen gleicht, das wir kennen. Es ist eindeutig ein übernatürliches Phänomen, keine gewöhnliche Sache. Und nun fragt man sich natürlich, aber dann, was hat das zu bedeuten, wenn das übernatürlich ist? Und auch da gibt es so viele verschiedene Deutungen. Erstens sagen einige, das war einfach der schwärzeste Moment der Menschheitsgeschichte. Gott hat das so gemacht, damit klar wird, was für ein dunkler Moment. Es zeigt die ganze Bosheit des Menschen auf, der schwärzeste Moment in der Menschheitsgeschichte, ein Symbol für die Finsternis der Menschen. Oder zweitens sagt man, nein, diese Finsternis bedeutet jetzt der Satan und all sein Herr, die Finsternis hat jetzt die Macht. Jetzt ist die Stunde des Bösen gekommen. Jesus wurde überliefert in die Hand des Satans. Er hat jetzt freie Hand. Und dazu passend muss es jetzt finster sein. Oder drittens sagt man, was hier geschieht ist, die Natur trauert über Jesus, den Sohn Gottes. Also selbst die Sonne verhüllt sich hier als Zeichen der Trauer. Was hier geschieht, ist zu grausam, zu schrecklich für die Natur selbst. Oder viertens sagt man, nein, es ist der Vater, der hier nicht mit anschauen kann, wie sein Sohn leiden muss. Er wendet sich so ab, dass er nicht mehr hinschaut, wie es seinem Sohn geht. Es ist viel zu grausam für ihn, was dort mit seinem Sohn passiert. Er muss sich abwenden und darum wird plötzlich alles finster, weil er nicht mehr hinschauen kann. Andere sagen, fünftens, das Leiden Jesu war eine viel zu heilige Sache, als dass man sie anschauen durfte. Und darum verdeckte Gott unsere Augen, dass wir es nicht sehen. Nun, was davon ist jetzt richtig? Warum geschieht das? Ihr Lieben, die Sache liegt auf der Hand. Also, 3 Stunden lang haben die Menschen ihren Zorn über Jesus ausgeschüttet, ihre Köpfe geschüttelt, ihn wüst beschimpft, ihn gepeinigt, ihn gequält. Und jetzt beiseite mit den Menschen. Denn jetzt betritt der allmächtige Vater die Bühne. Die Mittagssonne, die hoch oben in voller Stärke leuchtet, wird plötzlich pechschwarz. Alles wird dunkel zur Mittagszeit im ganzen Land. Was um alles in der Welt geschieht dort? Denke mal daran, was die Juden gerade zu dieser Zeit feierten, das Passafest. Sie feierten, dass Gott sie mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hat, indem er die Ägypter mit Plagen schlug. Und die 9. Plage, also bevor die Erstgeborenen getötet wurden, da lesen wir Exodus Kapitel 10, Abvers 21. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus. Dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis, 3 Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf, 3 Tage lang. Aber alle Söhne Israels hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Also, ein Land, 3 Tage lang in Finsternis. Eine übernatürliche, dichte Finsternis, die alles einhüllt. Und diese Finsternis, die war so tief, dass man sie beinahe greifen konnte. So schwer lag sie auf diesem Land. Aber warum? Was ist das? Es war das Zorngericht des allmächtigen Gottes gegen seine Feinde, gegen Ägypten. Und so ist es stets in der Heiligen Schrift. Finsternis bedeutet, dass Gott kommt zum Gericht. Zephania, Kapitel 1, ab Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr, horch. Der Tag des Herrn ist bitter, das schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Amos, Kapitel 5, Vers 18. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wird so nicht der Tag des Herrn finster sein und nicht Licht? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm eigen. Die Finsternis bedeutet, dass Gott sein freundliches Angesicht vollkommen zurückzieht und nun in voller Wucht seinen Zorn ausgießt über seine Feinde. Eine alte Prophezeiung sagt voraus, dass Gott einst zur Mittagszeit eine solche Finsternis bringen würde. Amos, Kapitel 8, ab Vers 9. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Und ich verwandle eure Feste in Trauer und alle eure Gesänge in Totenklage und bringe auf alle Hüften Sacktuch und auf jeden Kopf eine Glatze. Und ich mache es wie bei der Trauer um den einzigen Sohn und das Ende davon wie einen bitteren Tag. Göttliches Gericht. 3 Stunden lang. Ja, 3 Stunden lang haben die Menschen ihn gequält und ihn gepeinigt. Aber jetzt tritt der Vater auf. Er kommt in seinem Zorn, um seinen Sohn zu schlagen. Es wird finster und wir sehen nichts. Wir sehen nichts davon, was hier passiert. Es ist verborgen, doch wir wissen, der Zorn wird nun in vollem Ausmaß über ihn ergossen. Der Vater bringt die Hölle über seinen Sohn. Er gießt den Feuersee, die Hölle aus über seinen Sohn. Christus wird in die äußere Finsternis geworfen. Diese Finsternis, von der Christus einige Male sprach. Matthäus Kapitel 8, Vers 12. Und sie werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus Kapitel 22, Vers 13. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus Kapitel 25, Vers 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Was wir hier sehen, ist eine Beschreibung der Hölle. Was Christus hier erlebt, ist, dass Gott der Allmächtige die Hölle bringt über seinen Sohn. Und diese 3 Stunden, verborgen vor den Augen der Menschen, in diesen 3 Stunden durchlebt er den vollen Ausmaß des Zornes des allmächtigen Gottes. Was denken wir wohl, welch ein Schrecken ist über ihn gekommen? Welche Leiden hat er in dieser Zeit erlitten? Du dachtest, es wäre schlimm, was die Menschen ihn angetan haben. Du hast recht, aber wir haben gar keine Ahnung, was in dieser Zeit geschah. Psalm 88 in Auszügen, Vers 7. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. auf mir liegt schwer dein Zorn und mit all deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Vers 17. Deine Zornglut sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Meine Bekannten sind Finsternis. Der Herr bringt seine Zornglut über Christus. Er ist ganz und gar in Finsternis. Klagelieder Kapitel 3, Abvers 1. Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. Vers 6. Er ließ mich wohnen in Finsternissen. Was ist diese Finsternis? Trauer der Natur? Dass der Vater nicht mehr hinschauen kann und sich darum abwenden muss? Es ist der heilige Gott, der nun über seinen Sohn seinen abgrundtiefen Zorn ausgießt und ihn so wirft und schleudert in die äußere Finsternis. Und wir ahnen nicht, was Christus in dieser Zeit, in diesen 3 Stunden durchgemacht hat. Die 3 Stunden von Spott der Menschen, wo er weniger schon geachtet war als ein Wurm, sind nichts im Vergleich zu dem, was hier geschieht. Er muss trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, unvermischt aus dem Kelch seines Zornes. Die Finsternis ist nicht die Abwesenheit, es ist nicht ein Zurückziehen. Die Finsternis Gottes ist seine Anwesenheit, seine Gegenwart zum Gericht ohne Gnade. Ohne Erbarmen. Jesus erduldet hier in diesen 3 Stunden Unvorstellbares. Er leidet das, was wir gemeinsam in alle Ewigkeit erleiden müssten innerhalb dieser Stunden. Das heißt, auf ihn kam der Zorn Gottes für alle Sünden von allen Erwählten zu allen Zeiten. Hast du das gehört? Alle Schuld von allen Erwählten zu allen Zeiten auf einmal wird er dafür bestraft. Es ist wie ein gewaltiger Staudamm, der in einem Moment aufbricht und so überrollen ihn gewaltige Massen des Grimmes Gottes für alle Sünden aller Erwählten zu allen Zeiten auf einmal auf seine Seele. Nun, manche denken, ja, aber der Herr Jesus, der konnte das, da er ganz anders ist als wir, vielleicht besser ertragen. Er war doch schließlich nicht nur Mensch, er war doch auch Gott. Also war es für ihn vielleicht nicht so schlimm, weil er hatte auch diese göttliche Kraft. Nein, du verstehst nicht. Wozu diente denn die göttliche Kraft? Dazu, dass er weniger litt? Nein, seine göttliche Kraft half ihm dazu, dass er all das erleiden konnte. Ihr müsst euch das so vorstellen, Jesus hängt am Kreuz, der Zorn Gottes ergießt sich über ihn und eigentlich müsste er schon lange vergehen. Eigentlich müsste er auf der Stelle sterben und ausradiert sein. Die göttliche Natur aber, die göttliche Seite Christi, hält ihn als Mensch am Kreuz, dass er nicht einfach stirbt, sondern weiterlebt, weiter erduldet, weiter leidet, leiden muss, bis er den ganzen Zorn Gottes ertragen hat und alles erlitten hat. Die göttliche Natur hat den Zorn Gottes nicht erträglicher gemacht, als hätte er nun weniger gelitten. Die göttliche Natur hat es möglich gemacht, dass dieser Mensch Jesus Christus den vollen Ausmaß erleiden konnte, ohne sogleich zu vergehen. Es heißt in der großen Version des Westminster Katechismus zu der Frage 38, warum war es erforderlich, dass der Mittler, also Jesus, Gott war? Antwort: Es war erforderlich, dass der Mittler Gott war, damit er die menschliche Natur vor dem Unterliegen unter dem unendlichen Zorn Gottes und der Gewalt des Todes bewahrte und erhielte. Damit ihm völlig Genüge geleistet wurde, erhielt die göttliche Natur die menschliche am Kreuz, bis alles bezahlt war. Das ist wie ein Schmied, der das Feuer im Feuerofen entzündet und immer heißer und heißer macht und nach seiner Schmiedezange greift und das glühende Eisen weiter und weiter im Feuer behält und darauf einschlägt, bis sein Werk vollendet ist. Dass die göttliche Natur Christus so am Kreuz hält, verringert nicht sein Leiden, sondern hat dazu geführt, dass er all das Leiden erduldet. Dass er nicht sogleich vergeht, sondern alles erträgt. Es ist der Zorn Gottes über eine unzählbar große Sündenschuld. Unermessliche Höllenqualen wurden über ihn ausgegossen. Das heißt, jede einzelne Hölle, die wir für uns verdient haben, unzählige, aber tausende Höllen werden über ihn ausgeschüttet in diesem Moment. Und er, Christus, absorbiert diese unendlichen Weiten des Ozeanes, des Zornes Gottes. Und weißt du was? Er sagt während dieser gesamten Zeit nichts. Kein einziges Wort ist uns überliefert. Herr sagt so einiges, bevor diese Finsternis kommt. Herr sagt Dinge, nachdem diese Finsternis verschwunden ist. Aber hier, während dieser Zeit, nichts. Er selbst, der das Licht der Welt ist, wird geworfen in die äußerste Finsternis. Er hat es getan, damit er zu uns Sündern sprechen kann. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. In der Offenbarung lesen wir, Offenbarung Kapitel 21, Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm, das ist Jesus Christus. Er ging also in diese Zeit in die äußerste Finsternis, in die tiefsten Tiefen der Hölle, die über uns kommen müsste, damit wir Gottes freundliches Angesicht haben. Sein Angesicht über uns leuchtet, damit wir das herrliche Licht Gottes erleben dürfen in alle Ewigkeit. Bedenke, was du erfahren müsstest. Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Aber Jesus Christus ist diesen Weg gegangen für uns. Wenn du heute nicht erlöst bist, wenn dieser Christus nicht für dich am Kreuz gestorben ist, du glaubst nicht an ihn und du willst leben, jetzt in der Finsternis, in deiner Sünde, du wirst gehen in diese ewige Finsternis. Du wirst geworfen werden in die äußerste Finsternis, wo Weinen und Zähneknirschen sein wird. Deine Seele wird in alle Ewigkeit kein Licht sehen. Du wirst sterben und sterben und sterben und leiden ohne Ende. Und darum schau auf diesen Christus, der gelitten hat am Kreuz, auf dass du nicht in diese Finsternis gehen musst. Kommst du heute zu ihm? Ehrst du ihm heute? Willst du ihm heute dein Leben, dein alles, was du bist, geben, zu sagen, ich bin dein, denn du hast alles gegeben für mich? Willst du umkehren von deiner Sünde, von deiner Finsternis, von deiner Dunkelheit und willst treten in dieses Licht, um ewiges Licht zu finden in ihm? Und uns, die wir an ihn glauben, ihr Lieben, wir haben keine Ahnung, wie sehr er für uns gelitten hat. Und mögen wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen und Sonntag für Sonntag das Herrenmahl feiern. Wir sind nicht mal am Anfang zu begreifen, was er für uns gelitten hat. Und so wundert es uns nicht, dass wir in alle Ewigkeit dieses Lamm anbetend betrachten werden und sprechen werden: Ehre sei dem Lamm, das geschlachtet wurde für uns. Lasst uns den Herrn Jesus Christus von Herzen preisen, auch an diesem Morgen. Lasst uns ihn demütig und voller Freude die Ehre geben, dass er etwas getan hat für uns, das keiner für uns hätte erleiden können. Lasst uns ihn preisen für sein Opfer, für die Finsternis, die über ihn gekommen ist, dass er für uns zur Sünde wurde, auf dass wir gerecht werden in ihm. Lasst uns ihm die Ehre geben und seinen heiligen Namen preisen. Amen.